Liebe Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das toll. Danke. Ich finde das wirklich toll. Ich wünschte, jeden Sonntag würden wir taufen. Was ist das für eine tolle Sache, wenn Menschen erzählen, dass Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Und man das nicht nur von Menschen hört, irgendwann früher, irgendwann 1900, 1800 oder 1000 vor Christus, sondern heute, 2015. Da greift Gott in Menschenleben ein und errettet Menschen, macht sie zu seinen Kindern. Und diese Menschen stehen hier vorne und erzählen das. Ich wünschte wirklich, jeden Sonntag wäre Taufe. Und weil heute Taufe ist, habe ich mir gedacht, ich möchte mit euch fünf und mit uns allen mal über diese Frage nachdenken, worauf es eigentlich ankommt. Also jetzt ganz konkret bei euch. Ihr habt es begonnen, mit Jesus zu leben, und jetzt, worauf kommt es an? Für uns, ob wir schon lange im Glauben sind, ob wir erst frisch im Glauben sind, das spielt keine Rolle. Aber sich mal die Frage zu stellen, worauf kommt es eigentlich an im Leben als Christ? Was ist eigentlich das Entscheidende, um zu sagen, nicht nur, ich habe mich irgendwann mal taufen lassen, sondern auch am Ende des Lebens bin ich immer noch mit Gott unterwegs. Was ist eigentlich das Entscheidende? Und ich möchte mit euch heute einen Text anschauen, wo zwei Dinge deutlich werden. Worauf es ankommt, ist erstens die richtige Sicht von Gott, konkret, dass du nicht zu klein von Gott denkst. Und zweitens die richtige Reaktion des Menschen darauf, die richtige Antwort, die wir als Mensch darauf geben. Es sind 8 Verse, und ihr werdet euch wundern, wenn ich die Verse jetzt lese, was hat das mit dieser Frage zu tun? Gebt mir die Möglichkeit, es zu erklären. Ich lese diese 8 Verse und dann erkläre ich euch, was das mit dieser Frage zu tun hat. Es ist die Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja in Jesaja 6, Vers 1 bis 8, ein ganz toller Text. Dort steht nämlich Folgendes. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, in seiner Hand war etwas wie eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Finde ich einen ganz, ganz tollen Text in meiner Bibel. Und es ist ein ganz spannender Text, vor allem aus einem Grund. Das ist die einzige Begebenheit, wo uns berichtet wird, wie der Prophet Jesaja berufen wird. Häufiger findet man ja bei alttestamentlichen Propheten eine Geschichte, wie sie zu dem Prophet wurden, der sie jetzt sind. Und das ist das Einzige, was wir über Jesajas Berufen wissen. Und das Erstaunliche ist Folgendes. Erstaunlich ist, was Gott alles nicht sagt. Gott sagt Jesaja nicht, was er tun soll. Er sagt ihm nicht, wie lange er wirken soll. Er sagt ihm nicht, ob er Erfolg haben wird. Er sagt ihm nicht einmal, Jesaja, ich werde mit dir sein. Jesaja, ich werde dich befähigen. Nichts. Das Einzige, was Gott macht, ist, er zeigt Jesaja, wie er ist. Gott redet überhaupt nicht über Jesaja, redet überhaupt nicht über seinen Dienst. Er redet nur über sich selbst. Und da wird deutlich, dass worauf es ankommt, zumindest bei Jesaja und auch bei uns heute, ist die richtige Sicht von Gott. Das ist alles, was Gott für nötig erachtete, um Jesaja für sein Leben als glaubender Mensch vorzubereiten. Und der Text fängt ja erstaunlich an im Todesjahr des Königs Usia. Wer ein bisschen häufiger Bibel liest, der weiß, normalerweise datiert man anders. Man sagt normalerweise im Regierungsjahr des Königs Usia. Und hier fällt auf, dass es mit dem Todesjahr anfängt. Es hilft dabei zu wissen, dass Usia einer der erfolgreichsten Könige im Südreich Juda war. Er hat 52 Jahre lang regiert, wirtschaftlicher Wohlstand, militärische Erfolge. Es war eine wirklich goldene Zeit. Seit Salomo hat niemand so erfolgreich regiert wie Usia. Aber Usia starb. Und mit Usia starb die ganze Hoffnung einer ganzen Generation. Usia war von heute auf morgen tot. Das ist so ähnlich, als der Erste Weltkrieg ausbrach sagte der britische Außenminister Edward Grey Folgendes: Die Lampen gehen in ganz Europa aus, wir werden sie in unserem Leben nie wieder leuchten sehen. Und so hat das Volk gedacht, als Usia gestorben ist. Die Lampen gehen aus, das war's. Warum beschreibt Jesaja das so? Warum datiert er das so? Er macht eines deutlich: König Usia ist gestorben, aber der wahre König, der lebt. Guckt mal, in Vers 1, im Todesjahr des Königs Usia, und dann kommen ein paar Verse, aber das läuft auf Vers 5 zu, wo steht: Da sah ich den König, den Herrn der Herrscharen sitzen. Das heißt, Jesaja fängt bewusst mit dem Todesjahr an, um zu sagen: Wisst ihr was? Usia stirbt, aber Gott ist lebendig. Und jetzt wirst du vielleicht denken, wenn du im Kindergottesdienst warst: Ja, das wusste ich schon immer. Natürlich ist Gott lebendig. Ey, das ist aber nicht natürlich. Und wenn ihr 5 heute berichtet habt, was Gott bei euch gemacht hat, ist das genau diese Aussage. Gott ist lebendig, heute noch. Er wirkt heute noch in eurem Leben. Und wenn man die Bibel liest, von Anfang bis Ende, Psalm 90, Vers 2, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Psalm 146, Vers 10, der Herr wird regieren in Ewigkeit, dein Gott Zion von Geschlecht zu Geschlecht, Halleluja. Leute, wenn wir damit nicht anfangen, dass Gott lebendig ist, und Gott gab es, als es noch nichts auf dieser Erde gab. Gott gab es, als zur Zeit von Jesaja die Assyrer in das Land einfielen. Gott gab es, als Christus am Kreuz gestorben ist. Gott gab es im 17., 18. Jahrhundert, als die Bibelkritik aufkam. Im 20. Jahrhundert kamen manche Theologen auf die Idee, eine Gott-ist-tot-Theologie zu erfinden. Und Gott saß in seinem Thron und hat geschmunzelt. Warum? Der Mensch kann sagen, ich entwickle eine Gott-ist-tot-Theologie, aber Gott ist lebendig. Gott lebt von Anfang bis zum Ende. Wisst ihr, was das ist? Das ist nicht die Spendenentwicklung der Gemeinde Detmold Nord. Arthur würde sich freuen, wenn es die Spendenentwicklung wäre. Nein, das ist die Entwicklung der Bevölkerung. Das ist vom Jahre 0 bis zum Jahr 2100 die Entwicklung unserer Weltbevölkerung. Und soll ich euch was sagen? In 100 Jahren wird es 10 Milliarden vollkommen neuer Menschen auf diesem Planeten geben. Keiner von den 7 Milliarden Menschen, die jetzt leben, wird noch existieren. Kein Philosoph, kein Atheist, kein Theologe, niemand mehr, kein König, kein Politiker. Nur einer. Nur einer wird noch leben, und das ist Gott. Gott ist lebendig von Anfang bis zum Ende. Das ist das Erste, wie Gott sich hier Jesaja vorstellt, was er deutlich macht. Zweitens sagt Gott aber: Ich lebe nicht nur, sondern, lieber Jesaja, ich bin souverän. Guckt mal, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Jesaja sieht nicht nur Gott irgendwo, er sieht Gott auf dem Thron sitzen. Und der Thron war damals noch viel mehr als heute ein Zeichen für die Souveränität, für die uneingeschränkte Macht. Das ist der Thron des ägyptischen Pharao Tutankhamun, kann man heute noch im Ägyptischen Museum in Kairo betrachten. Und da merkt man schon, das drückte was aus. Das drückte aus, wer auf diesem Stuhl sitzt, der ist so souverän, dass er tun und machen kann, was er möchte. Und wisst ihr, was ich toll finde? Hier steht: Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen. Im Thronsaal Gottes sitzt Gott auf seinem Thron. Da ist kein Gewusel, da ist kein Rumspringen und da ist kein: Oh, das überrascht mich aber jetzt. Bei Gott gibt es keinen Plan B. Bei Gott und in Gottes Universum gibt es keine Zufälle oder Unfälle. Gott sitzt permanent auf seinem Thron und alles läuft genau so ab, wie er es möchte. Das ist ein souveräner Herr, der auf seinem Thron sitzt. Alles läuft genau so ab, wie Gott es möchte. Gott ist souverän, und Gott ist nicht nur souverän, sondern er ist auch allmächtig. Wenn wir sagen, Gott ist souverän, meint das, er hat das Recht, alles zu tun und zu lassen, was er möchte. Wenn wir sagen, Gott ist allmächtig, meint das, er hat auch die Fähigkeit dazu, alles tun und zu lassen, was er möchte. Und das wird in dem Text dadurch ausgedrückt, dass gesagt wird: Gott sitzt auf hohem und erhabenem Thron. Wisst ihr, mich frustriert manchmal Politik. Weil Politik frustriert mich manchmal aus dem Grund, weil man den Eindruck hat, es wird immer verhandelt auf Augenhöhe. Die einen meinen das, die anderen meinen das. Am Ende gibt es ein Ergebnis, was keiner so wollte, aber irgendwie kam es halt zustande. Bei Gott ist das anders. Da gibt es kein Vetorecht, da gibt es keine Einspracherecht von irgendjemandem, sondern Gott ist allmächtig und souverän. Das, was er tun möchte, das passiert auch. Guckt mal, Jesaja 46, ein paar Verse später. Mein Ratschluss, sagt Gott, soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Daniel 4, Vers 32. Nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Das heißt nicht, dass wir immer verstehen, was Gott tut. Das heißt nicht, dass du oder dass ihr fünf in eurem Leben nicht an Punkte kommen könnt, wo man sich fragt, was machst du gerade, Gott? Ich verstehe es nicht. Ich habe heute Morgen erst eine E-Mail von einem guten Freund bekommen, deren Kind viel zu früh auf die Welt gekommen ist. Kämpft gerade in diesen Stunden ums Überleben. Und man fragt sich, was tust du, Gott? Und umso wichtiger ist es, dass die Bibel von Anfang bis Ende und auch hier sagt, und dennoch ist Gott souverän und dennoch ist er allmächtig. Ich denke, die meisten Leute kennen von euch diese Frau, das ist Corrie ten Boom. Corrie ten Boom war ja mit ihrer Schwester im Konzentrationslager zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und diese beiden, Corrie ten Boom und ihre Schwester Betsy, hatten immer eine Gewohnheit. Jeden Abend, wenn sie in ihren Baracken im KZ zusammenkamen, haben sie gedankt für alle Dinge, die ihnen an diesem Tag begegnet sind. Allein das finde ich schon bemerkenswert. Und sie haben das jeden Abend Tag für Tag gemacht. Und das, was Corrie ten Boom am meisten gestört hat, neben der ganzen allgemeinen Situation, am meisten hat sie die Läuse in den Baracken gestört. Die ganzen Baracken waren verseucht mit Läusen. Und sie hatte, das war ihr so schwierig, mit diesen Läusen überhaupt klarzukommen. Und die beiden, Betsy und Corrie, sitzen abends mal wieder und danken so durch die verschiedenen Dinge. Corrie betet und sagt Amen. Und da fragt ihre Schwester Betsy, Corrie, warum hast du nicht für die Läuse gedankt? Warum hast du nicht für die Läuse gedankt? Und Corrie sagt, was ist das denn für eine Frage? Warum soll ich denn für diese Läuse danken? Und die beiden reden ein bisschen miteinander und im Endeffekt ringt sich Corrie ten Boom dazu durch und dankt auch für diese Läuse. Der Zweite Weltkrieg ging zu Ende, die Amerikaner befreiten die Konzentrationslager, Corrie ten Boom überlebte. Und die beiden, Corrie und Betsy, hatten zwei Dinge gemacht. Sie haben immer gebetet, gedankt und sie haben immer Bibelstudien in ihren Baracken veranstaltet. Was sie nie verstanden haben, ist, warum sie nie entdeckt wurden. Sie haben nie verstanden, warum nie ein Wärter in die Baracken kam und sie beim Bibelstudium erwischt hat. Und erst Jahre später, nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war, erfuhr Corrie ten Boom, der Grund war folgender. Die Wärter hatten Angst vor den Läusen. Die Wärter sind nicht in die Baracken gegangen aufgrund dieser Läuse. Versteht ihr was? Das ist ein souveräner Gott. Da gibt es Momente, da verstehe ich nicht, was er tut. Da gibt es Momente, da zweifle ich vielleicht sogar daran. Aber das ändert nichts daran, dass Gott souverän ist und dass Gott Läuse benutzen kann, um Bibelstudium im KZ zu ermöglichen. Wisst ihr was? Ihr habt eine Beziehung mit dem Wesen angefangen, mit dem einzigen Wesen im ganzen Universum, das tun kann, was es will und das das Recht hat, das zu tun, was es will. Leute, was wollen wir mehr? Mit wem willst du mehr eine Beziehung als mit diesem Gott, der souverän und allmächtig über allem steht. Jesajas Blick geht weiter und es ist bezeichnend, was in Vers 2 die Engel, die Seraphim, sagen. Vers 2 lesen wir nämlich folgendes. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Die Engel werden hier als Seraphim bezeichnet, meint wörtlich brennende. Und Feuer ist in der Bibel häufig ein Zeichen für die Heiligkeit und Gegenwart Gottes. Und deswegen ist es auch hier so, diese Engelwesen, die man gar nicht richtig beschreiben kann, die verkündigen fortwährend immer nur diese eine Sache, dass Gott heilig ist. Vers 3 wird das ja ausgesagt. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Wenn wir in den Himmel schauen würden, würden wir Gott auf dem Thron sitzen sehen, und alles um ihn herum ruft diese eine Sache zu, Gott ist heilig, heilig, heilig. Und das heilig, 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 das meint, das ist der Superlativ des Superlativs, die Steigerung der Steigerung. Vollkommen heilig, mal vollkommen heilig. Jetzt fragt man sich ja, was meint das denn? Was meint es, wenn etwas heilig ist? Manchmal wird ja gesagt, ein Mensch ist heilig oder bestimmte Dinge sind heilig. Dann meint es immer, es ist besonders ausgesondert von dem Gewöhnlichen, besonders Gott geweiht. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Wenn Gott sagt, er ist heilig, von was soll Gott sich denn aussondern? Wem soll Gott sich denn weihen? Wenn es hier heißt, heilig, heilig, heilig oder Gott ist heilig, meint es schlicht und ergreifend, Gott ist Gott. Gott ist unvergleichbar, ist völlig anders als alles andere in diesem Leben, als alles andere in diesem Universum. Gott ist heilig, meint er ist vollkommen einzigartig, er ist der Einzige, der tatsächlich Gott ist. Und diese Heiligkeit Gottes, dieses Unfassbare, das drückt sich auch in den Begleitumständen aus. Guckt mal, Vers 4, da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Also stellt euch das vor, ihr seht Gott und dann beben aber die Türpfosten. Das heißt, du kannst nicht zu Gott gehen. Du willst Gott sehen, aber du siehst ihn nicht richtig, weil alles voll Rauch erfüllt ist. Und hier wird schon deutlich, Gott ist so heilig, dass es Grenzen braucht zwischen der Heiligkeit Gottes und einem Menschen, der nicht heilig ist. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, in unserer Zeit haben wir das Gespür für die Heiligkeit Gottes verloren. Wir haben das Gespür dafür verloren, wer Gott eigentlich ist. Gott ist häufig ein Kumpel auf Augenebene. Ein bisschen besser als ich. Ein bisschen mächtiger als ich. Aber das ist falsch. Gott ist vollkommen anders als ich. Und nichts von mir passt zu diesem heiligen Gott. Gott ist heilig. Das sagen die Engel und das wird hier deutlich. Und fünftens wird deutlich, Gott ist nicht nur heilig, sondern er ist auch herrlich. Herrlich meint die Heiligkeit, dass Gott sein Gott ist, das zeigt er nach außen, das zeigt er in seiner ganzen Schöpfung. Deswegen heißt es in Vers 1, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Und in Vers 3 heißt es, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum Gott überhaupt irgendetwas geschaffen hat? Also da ist Gott und er ist in sich vollkommen. Vollkommen Dreieinigkeit, sie haben eine vollkommene Beziehung, ihm fehlt nichts. Warum schafft Gott etwas? Gott schafft Himmel und Erde und dich und mich aus einem Grund, um seine Heiligkeit, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Weil er möchte, dass bis an die Enden der Erde deutlich wird, wie herrlich und heilig er ist. Habt ihr schon mal was von der Inventarisierung der Weltmeere gehört? Klingt typisch deutsch, aber Inventarisierung der Weltmeere meint Folgendes. Man hat angefangen schon seit 10 Jahren ungefähr, dass man alle Lebewesen in den Weltmeeren inventarisieren möchte. Man möchte erkennen, welche Lebewesen leben in 1000, 2000, 3000, 11.000 Metern Tiefe. Und Leute, das ist der Hammer, was dort zum Vorschein kommt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was vom Tiefseeanglerfisch gehört habt. Ich vermute, okay, nee, man erkennt's. Der Tiefseeanglerfisch hat man dabei entdeckt, der Tiefseeanglerfisch lebt in einer Tiefe von 1000 bis 4000 Metern im Wasser. Das heißt, da werde ich nie hinkommen, solange reicht meine Luft nicht, das ist auch mit Tauchen schon schwierig. Der lebt dort unten in absoluter Dunkelheit. Tiefsee meint ja tatsächlich, dass es vollkommen dunkel ist. Der Tiefseeanglerfisch hat jetzt eine bemerkenswerte Eigenschaft. Man sieht das so ein bisschen. Die Weibchen der Tiefseeanglerfische haben hier oben eine Bogenlampe. Das heißt, das könnt ihr euch wirklich so vorstellen, wie so eine Bogenlampe und diese Lampe leuchtet. In dem Tiefseeanglerfisch, in der Bogenlampe, sind kleine Bakterien, die den ganzen Fisch bzw. die Bogenlampe zum Leuchten bringen. Und es gibt Videos, ihr könnt das gerne mal nachschauen bei YouTube, da guckst du in die tiefschwarze Tiefsee und dann schwimmt so ein Tiefseeanglerfisch vorbei. Und dann siehst du hinten noch einen vorbeischwimmen. Und je näher du hinguckst, das ist wie wenn du in den Himmel schaust, desto mehr erkennst du, dass da ein Feuerwerk passiert in der Tiefsee. Und ich frage mich, warum gibt es diesen Fisch? Ich sehe ihn doch nie. Warum gibt es so viele andere Fische in der Tiefsee, wo nie ein Mensch hinkommt? Wisst ihr, was die Antwort ist? Weil die Herrlichkeit Gottes bis an die Enden der Erde, weil sein Thronsaal, seine Herrlichkeit bis in jeden kleinen Bereich hinein soll. Und auch ein Tiefseeanglerfisch zeigt letztlich nur, Leute, Gott ist Gott. Gott ist souverän, allmächtig und so herrlich, so heilig, dass das unbegreiflich ist. Jonathan Edwards hat es mal so ausgedrückt: Gott wird nicht nur dadurch geehrt, dass seine Herrlichkeit gesehen wird, sondern dadurch, dass sie bejubelt wird. Darum geht es, Gottes Herrlichkeit zu bejubeln. Worauf es ankommt, ist die richtige Sicht von Gott. Und worauf es ankommt, und da kommen jetzt noch drei Punkte, ist die richtige Reaktion des Menschen darauf. Weil das ist ja das eine, zu sehen, wie Gott ist, aber das andere ist, was mache ich jetzt als Mensch daraus? Und Jesaja zeigt genau das, was die richtige Reaktion ist, nämlich erstens, er merkt, dass es nur eine Möglichkeit gibt, nämlich Gott als Gott zu fürchten. Guckt mal, Vers 5. Erstaunlich, Jesaja fängt nicht mit einem Lobpreiskonzert an, sondern da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Jesaja erkennt, wie Gott ist, und das Erste, was er merkt, ist: Ich passe nicht dazu. Ich bin verloren. Ich bin überwältigt davon, wie groß der Unterschied zwischen Gottes Heiligkeit und meiner Sündhaftigkeit ist. Und das ist typisch menschlich. Johannes Calvin sagte mal: Bis Gott sich uns offenbart, bedenken wir nicht, dass wir Menschen sind, beziehungsweise meinen wir, dass wir Gott sind. Erst wenn wir Gott gesehen haben, beginnen wir zu erfassen, wer wir wirklich sind. Und ihr lieben Fünf, ich freue mich, dass das bei jedem von euch irgendwo in dem, was ihr uns erzählt habt, vorkam. Dass man erkennt: Ich passe gar nicht dazu. Ich habe immer gemeint, ich glaube an Gott, ich kriege das Leben hin aus meiner Kraft. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo es eben nicht mehr so ist. Wo man erkennt, Gott ist so anders, ich habe nur die Chance, ihn zu fürchten. Und das meint, ihn ins Zentrum zu stellen, ihn tatsächlich zum Mittelpunkt meines Lebens zu machen. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Im Alten und im Neuen Testament, Gott bleibt da nicht stehen. Gott sagt nicht: Ich bin heilig, du Stephanus bist unheilig, dumm gelaufen. Sondern im Alten und im Neuen Testament wird immer wieder deutlich, und dann kommt Gott, und das ist das, was ihr heute erzählt habt, dann kommt Gott und sagt: Jetzt greife ich mit meiner Gnade ein. Jetzt biete ich dir Vergebung der Sünden an. Und deswegen kann die richtige Reaktion und muss die richtige Reaktion nur diese sein, Gottes Vergebung anzunehmen. Das wird erstaunlich beschrieben, Vers 6 und Vers 7. Da flog einer der Seraphim, also einer der Engel, zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Wisst ihr, was das Tolle hier ist? Jesaja macht nichts. Jesaja erkennt die Heiligkeit Gottes, er erkennt seine eigene Sündhaftigkeit, und dann kommt er nicht und sagt: Oh Gott, ich verspreche dir, ich werde Missionar. Ich verspreche dir, ich werde Prophet. Ich verspreche dir, ich tue dieses oder jenes. Oder er fängt auch nicht an, ein Opfer zu bringen. Nichts. Alles, was passiert, ist Gottes Gnade. Gott schickt den Engel. Symbolisch reinigt er Jesaja von seiner Schuld, indem er die Kohle an seine Lippen hält. Und alles, was Jesaja tun muss, ist Folgendes: die Vergebung anzunehmen. Das ist alles. Und das ist das, was du, Lilo, gesagt hast. Irgendwann erkennt man, ich muss nichts tun, ich kann gar nichts tun. Aber diesen Schritt, diesen kleinen Schritt, oder denkt an die Kindergeschichte, das Geschenk aufzupacken, das ist das Einzige, was ich machen muss. Wisst ihr was? Für euer Leben in Zukunft, für unser Leben, das, was Jesaja hier erlebt, ruft uns eines zu: Unterschätzt nie die Gnade Gottes. Unterschätze bitte nie die Gnade Gottes. Je näher du Gott kommst, je mehr du mit Gott unterwegs bist, desto mehr wirst du teilweise erschrocken sein über dich selbst. Und dann bitte, unterschätze nie die Gnade Gottes. Gott kommt hier zu Jesaja nicht, um ihn fertig zu machen. Gott zeigt seine Heiligkeit nicht, um Jesaja fertig zu machen, sondern um ihn zu sich zu ziehen, um ihm seine Vergebung anzubieten, weil er ein Gott der Gnade ist. Und eine letzte richtige Reaktion des Menschen, Vers 8, Gott dienen. Und ich hörte die Stimme des Herrn nochmal Jesaja, der sprach: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Das ist auffallend. Jesaja bekommt ja hier die Wahl. Meistens funktioniert das so, dass Gott einen Propheten beruft und der muss das einfach tun. Hier fragt Gott einfach ganz allgemein, nicht mal Jesaja, wen soll ich senden? Und Jesaja sagt, ich, hier bin ich, sende mich. Und ich frage mich, wie kommt das dazu? Wie kommt ein Mensch dazu, so bedingungslos Gott zu folgen? Und die Antwort ist die Reihenfolge in diesem Text. Ein Mensch kommt nicht dazu, indem man Druck auf ihn ausübt und sagt, du musst aber Gott folgen, jetzt streng dich ein bisschen an. Nein, die Reihenfolge ist wichtig. Erst erkennt man Gott, wie er ist. Dann erkenne ich mich selbst, wie ich bin. Und dann, was soll ich anderes tun, als diesem Gott zu dienen? Was soll ich anderes tun, als um für diesen Gott zu leben? Wenn Gott wirklich so herrlich ist, wenn ich wirklich so sündig bin, Leute, dann will ich nichts anderes. Dann will ich überhaupt nichts anderes, als diesem Gott zu dienen. Merkt ihr was? Worauf es ankommt? Worauf es ankommt, sind nicht wir. Worauf es ankommt, seid auch jetzt in erster Linie nicht ihr fünf. Worauf es ankommt, ist Gott allein. Worauf es ankommt, ist, dass wir Gott richtig sehen, so wie er ist. Und dass wir dann richtig darauf reagieren. Und dann bin ich ganz sicher, dass wir im Glauben bleiben werden. Und wenn ihr heute bezeugt habt, dass ihr das Leben mit Jesus begonnen habt, ich wünsche euch, dir Chiara, dir Katharina, dir Sandra, dir Timo, dir Lilo, ich wünsche euch das von Herzen, dass ihr immer mehr erkennt, wie Gott ist, wie heilig und wie gnädig. Und dass ihr dann sagt, ja, ich lasse Gott Gott sein, ich fürchte ihn. Ja, ich nehme seine Vergebung immer wieder neu an. Und ja, ich möchte ihm dienen. Und das wünsche ich nicht nur euch, das wünsche ich uns allen. Und ich denke, es ist gut, wenn ich dafür nochmal bete. Ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Und dann werde ich beten. Lieber Vater im Himmel, ich bin dir von Herzen dankbar, Herr, dass du der alleinige Gott bist, der lebt und der wahrhaftig wirklich real ist, Herr. Ich bin dir von Herzen dankbar für das, was du Jesaja hier für seinen Dienst gegeben hast, Herr, und dass das offensichtlich ausreicht, dass das offensichtlich das ist, worauf es ankommt, Herr. Und mein Wunsch für unsere fünf Täuflinge und mein Wunsch für uns alle und mein kindliches Gebet ist wirklich, ja, schlicht das Einfache, Herr, dass du schenkst, dass wir dich immer mehr erkennen, wie du wirklich bist und dass wir dann angemessen reagieren, so wie Jesaja es tut, Herr, dass wir deine Heiligkeit erkennen und dass wir dann aber nie deine Gnade unterschätzen, dass wir nie an deiner Gnade zweifeln, sondern dass wir zu dir zurückgehen und dann umso mehr mit dir leben wollen, Herr. Ich bin dir von Herzen dankbar, Herr, dass wir uns unsere Errettung nicht erarbeiten können, dass wir nichts tun können, um zu dir zu kommen, sondern dass du alles getan hast, Herr. Aber wir müssen das Geschenk aufpacken. Wir müssen das annehmen, Herr, was du uns gegeben hast. Und so bete ich für jedes Herz, was jetzt hier ist, was ja gerade am Ringen ist, Herr. Ich bete darum, dass du keine Ruhe schenkst über dieser Frage, will ich das annehmen, was du anbietest. Und ich bete für all diejenigen, die schon lange mit dir unterwegs sind, bete auch besonders nochmal für unsere fünf Täuflinge, Herr, dass wir so leben, Herr, dass wir begeistert sind von dir, ergriffen sind von dir und dann nichts anderes wollen, als für dich zu leben, Herr. Hilf uns dabei, bitte. Danke, Herr, dass du ein großer, herrlicher, heiliger Gott bist. Amen.